mit dem Geist. Das ist schon mal ganz sprechend hier, was hier steht, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Der erste Teil, der subjektive Geist, ist wieder in Beziehung auf sich, ist das Feld des Innermenschlichen. Genau wie eben das Tier, der erste Moment war das Innertierische, die Anatomie, ist hier wieder das erste Moment, das Innermenschliche. Kommen wir gleich sowieso noch zu, um das näher zu zeigen, was das ist. Dann, zweites, ist das Zwischenmenschliche. Das Moment der Differenz ist das Feld des Zwischenmenschlichen, der Gesellschaft und dieser Verhältnisse. Und das dritte ist das Übermenschliche, ist das Höhere im Menschen selber, ist das Göttliche. Also subjektiver, objektiver, absoluter Geist sind wieder Beziehung auf sich in der Menschlichkeit, Beziehung zwischen den Menschen, Zwischenmenschlichkeit, Gesellschaft, Staat. Drittes, Beziehung auf Gott, auf das Höhere in sich, auf das Aufgehobene im Menschen selber. Ganz.
Das Höhere Selbst, darf man öffnen.
Ja, genau, das Höhere Selbst. Also insofern schon Beziehung auf sich durch anderes und nicht nur auf andere. Man könnte sagen, Gott ist anderes als der Mensch, aber eben das Höhere in sich zeigt, dass es doch auch sozusagen im Menschen selbst ist. Subjektiver Geist. Seele, Bewusstsein, Phänomenologie. Seele, das Feld der Empfindung. Die Seele übrigens als erste Form des Geistes, als erste Form des Wissens des Menschen, bezieht sich zunächst auf die Natur und ist auch durch die Natur bestimmt. So ist zum Beispiel Astrologie, wie die Sterne den Menschen beeinflussen, aber noch besser, Astrologie ist ganz wenig und unwichtig, aber besser das Wetter, Wetterfühligkeit, wie der Mensch vom Wetter abhängt und solche Dinge, Wachen und Schlafen, Träumen und solche Dinge, das ist alles in der Seele thematisch. Und in der Seele, kannst du mal ein Bild anmachen, dieses Schema dazu, in der Seele ist die Weise des Bewusstseins, das noch kein Bewusstsein ist.
Das Schema, okay. Ja, klar.
Die Weise des Wissens, um es so zu nennen, was noch kein Wissen ist, in der Seele ist Empfindung. Und in der Empfindung ist die Empfindung und das Empfundene untrennbar. Wenn ich auf den Tisch drücke und das Gefühl, was ich dabei habe, weiß ich nicht, ist es mein Finger, den ich fühle, oder ist es der Tisch, den ich fühle. In der Empfindung, im Fühlen, kann ich Objekt und Subjekt nicht trennen. Kann ich nicht mich, das Wissen, gegen den bewussten Gegenstand trennen. In der Empfindung ist Empfundenes und Empfindung untrennbar, miteinander verbunden. Daher ist es die einfache Einheit. Und diese Trennung kommt dann erst im Bewusstsein. Das Bewusstsein trennt ich den Wissenden, ich das Wissen gegen das Gewusste, den Gegenstand. Das ist die Sphäre des Bewusstseins, der Differenz zwischen Wissen und Gewussten, zwischen Ich und Gegenstand des Ich, von dem das Ich weiß. Das ist die Trennung, wie sie auch in der Phänomenologie, deswegen ist es auch ja der gleiche Teil, wie der Bewusstsein vorkam. Und ganz kurz andeuten möchte ich, aber na, sage ich ganz kurz, nochmal die Einheit, der Geist, wie er zunächst hier im subjektiven Teil die Psychologie heißt, ist das Wissen des Geistes von sich selber. Die Psychologie ist das Wissen des Selbstmenschlichen. Und dass der Geist sozusagen nicht vom anderen weiß, sondern von sich selber weiß, ist Bedingung dafür, dass es Geist ist und nicht nur Bewusstsein. In dem Bewusstsein gibt es immer diese Trennung, immer die Spaltung zwischen Gewussten und Wissen. Aber zum Beispiel Ich und Gegenstand, die löst sich natürlich dialektisch wieder auf. Und der Gegenstand wird auch zum Ich. Und die Stufe des Bewusstseins, die wir dann haben, wenn also Ich gegen Ich steht, ist das Selbstbewusstsein. Ist das, wo ein Ich vom Ich weiß, ist es nicht Bewusstsein von irgendwas anderem, sondern ist es Selbstbewusstsein, wo das Ich vom Ich weiß. Nicht Selbstvertrauen, sondern Selbstbewusstsein meint bei Hegel, das Ich von Ich weiß. Das zunächst aber ein anderes Ich ist. Das sind zwei verschiedene Ichs da. Und das berühmte Beispiel, was da quasi überall immer bekannt wird, Herr und Knecht, ist dann eine Ausprägung davon. Auf der einen Seite das Ich, das der Knecht ist, auf der anderen Seite das Ich, das der Herr ist. Und die Anerkennungsspannung zwischen den beiden als Stufe des Bewusstseins, die dadurch kommt, dass der Gegenstand dann auch wieder Ich wird. Und, aber die heben sich dann beide gegenseitig auf, werden beide das Gleiche und werden dann so wirklich Geist.
Aber damals viel diskutiert worden, so viel ich gelesen habe.
Ja, kommen wir auch nachher vielleicht nochmal zu. Nochmal im Verhältnis zu Marx wollten wir nochmal zwei, drei Worte dazu sagen. Also jetzt für sich das abzuhandeln, führt zu weit. Aber das ist auch gerade durch Marx so berühmt geworden, dieses Beispiel mit Herrn Knecht. Und da sagen wir nachher auch noch gleich ein paar Worte dazu. Das war jetzt nur sozusagen, damit man da nachher nochmal drauf verweisen kann.
Können Sie, eine Frage noch. Also Marx hat Hegel kritisiert, weil er so staatstragend sei.
Kommen wir auch zu. Okay. Aber das muss reichen für den subjektiven Geist, für das innermenschliche Verhältnis.
Jetzt kommen wir zu Marx.
Jetzt kommen wir zum Objektiven und zum Zwischenmenschlichen. Jetzt kommen wir auch gleich schon dahin damit. Aber die erste Stufe, auf der wir treffen, ist auch eine interessante und auch eine relativ intuitiv auffassbare und auch eine, die sehr viele praktische Bedeutung schon in sich trägt, die wir natürlich nicht ausdiskutieren können. Aber die Spannung erstmal, dass der Widerspruch oder die Zweiseitigkeit von Recht und Moralität als Gegensatz, was durch Recht, durch Gesetze, durch Staatsautorität vermittelt ist, ist quasi Zwang. Und wenn man das nicht tut, kommt die Polizei und gibt es Ärger. Also rechtliche Verhältnisse sind Zwang. Ich muss dem anderen sein Eigentum lassen. Das ist nicht eine Frage meiner Selbstbestimmung, sondern ist einfach Zwangsvorschrift. Also Recht ist Fremdbestimmung, Moralität ist aber meine Selbstbestimmung. Der Gegensatz dazu, nicht das, was mir das Gesetz vorgibt, sondern durch mein Denken. Was ist das Richtige, was muss ich tun? Moralisch bedachtet heißt, was sagt mir mein Denken, dass das Recht ist? Nicht, was sagen mir die Gesetze, nicht, was sagt mir das Recht, sondern eben, was...
In der Zeit gab es noch Leibeigenschaft hier in Deutschland.
Ja, spielt es aber dafür keine Rolle und ist für Hegel auch eine widerrechtliche Angelegenheit. Aber es ging jetzt nur darum, Fremdbestimmung im rechtlichen Sinne, Selbstbestimmung im moralischen Sinne und die Einheit, die Sittlichkeit, wie Selbst- und Fremdbestimmung beide zusammenführen. Und da sind die ganzen staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen das passende Beispiel. Als Paradebeispiel die Ehe. Ich will, dass wir eine Ehe haben, dass wir ein Recht, ein gesetzlich, staatlich vorgegebenes, eine Zwangsinstitution mit den Folgen, die damit hängen. Ich kann mich nicht einfach trennen, wenn ich will und so weiter. Und ich muss unterzahlen, wenn ich mit dem Titel gibt und so. Also die rechtlichen Verordnungen werden durch meine Selbstbestimmung, durch das Ich will, in Kraft gesetzt. Also selbstgewählter Zwang. Zwang, Selbstwählen, beides zusammen ist die Sittlichkeit als selbstgewählter Zwang. Ich, genauso bei der Berufswahl und bei anderen Sphären, der da auch noch und so. Also, aber Ehe so als das Paradebeispiel, dass das rechtliche und das moralische Moment in dem sittlichen zusammengeführt sind. Dass es sowohl Selbstbestimmung ist wie Fremdbestimmung. Ich will, dass jetzt diese Gesetze für mich gelten. Als Paradebeispiel in der Eheschließung. Dann diese,
Sittlichkeit.
Näher in der Sittlichkeit. Familie, Gesellschaft, Staat. Die einfache Einheit, Familie. Familie ist eine Einheit, aber die erste, die unmittelbare, die durch Geburt kommt, die nicht durch freien Willen und durch Entscheidung oder sonst was kommt, sondern man wird reingeboren in die Familie und ist die Keimzelle des Staates, sozusagen die kleine Grundeinheit. In der Familie ist das Innenverhältnis, die Beziehung auf sich der Einheit. In der Gesellschaft ist jeder gegen jeden. Die Sphäre des Egoismus, in der Hegel das auch, ist, dass jeder sorgt für sich, jeder versucht, so viel Geld zu kriegen wie möglich. Und da sozusagen jeder gegen jeden. Die Familie ist eine sittliche Einheit und alle lieben sich und alle sind füreinander da. In der Gesellschaft sind nicht alle gegeneinander, aber jeder sorgt für sich und jeden geht es um sich selber. Und insofern sind die Mitglieder der Familie vereinigt, einfach Einheit, in der Gesellschaft getrennt, different. Egoismus, Sphäre des Egoismus, jeder sorgt für sich. Staat, die höhere Einheit, die Gemeinschaft, bewusste Gemeinschaft der allgemeinen Interessen und Zwecken, zum Beispiel als Wort, und überhaupt natürlich die große, die übergreifende Einheit, also wo aber Millionen Familien in den Staat oder manchmal auch Tausende, aber egal, versammelt sind. Aber eben der Staat als leitende Institution der Gesellschaft, als Zusammenführung, als Einheit, als höhere Einheit über die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Ziel ist ja nur, ist doch wieder einfache Einheit, wieder Differenz, wieder konkrete Einheit. Ist doch irgendwie auch intuitiv auffassbar. So. Ohne dass man jetzt große Texte gelesen haben muss, kann man gleich sehen, so ein bisschen kann man jetzt schon verstehen, wie Hegel das meint. Deswegen muss es auch reichen. Und gehen wir gleich in die Gesellschaft, in die Sphäre des Egoismus, springen wir gleich mal in die Wirtschaft, weil das ja die Sphäre des Egoismus, jeder sorgt für sich und seine Bedürfnisse ist. Ja, gehen wir ruhig noch rein.
Das muss ja nicht unbedingt so. Wir können dann typischerweise sagen, Wirtschaftssphäre ist Egoismus. Das könnte man nicht sagen.
Habe ich ja eben schon gesagt, das heißt nicht, dass sie unbedingt gegeneinander sind, aber es geht darum, dass jeder erstmal für sich denkt. Also jeder will erstmal seine Bedürfnisse befriedigen. Also Bedürfnisse und Befriedigung, das ist sozusagen das Grundphänomen, und dass es geht, dass jetzt jeder seine Bedürfnisse, seinen Beruf ausfüllen will, jeder will Geld, muss Geld verdienen. Und das auch, kommt ja auch gleich der Gedanke, den Sie sagen, also das ist genau das, was dann in dieser Sphäre auch festgestellt wird, dass Hegel jetzt zeigt, wie dieser Egoismus, der Eigennutz, in Gemeinwohl umschlägt. Also in dieser Sphäre sehen wir das dialektische Umschlagen von Eigennutz, von Egoismus in Gemeinwohl. Denn ich kann nur Dinge verkaufen, ich kann nur Geld verdienen, wenn ich den Leuten Sachen verkaufe, die sie haben wollen. Befriedige ich nicht gleichzeitig die anderen Menschen, kann ich mich auch nicht befriedigen. Um meinen Egoismus zu befriedigen, muss ich notwendig auch die anderen befriedigen. Und so schlägt also Eigennutz in Gemeinwohl auch um. Die Befriedigung meiner eigenen Interessen können nur verwirklicht werden, wenn ich zugleich die Bedürfnisse der anderen befriedige. Und so sozusagen zeigen sich diese Entgegensetzungen von Eigenwohl und Gemeinnutz auch miteinander zusammenzuhängen und eigentlich das Gleiche zu sein und nur gleichzeitig erzeugt zu werden. Und dann, wenn dieses Gemeinwohl und der Eigennutz damit entwickelt werden, entsteht Reichtum. Aber indem der Reichtum sich entwickelt, entsteht notwendig auch wieder das Gegenteil, nämlich Armut. Der Reichtum und die Förderung der Produktion durch Arbeitsteilung macht die Leute immer abhängiger, immer ersetzbarer, immer unwerter die Arbeit. Und insofern sozusagen wird es immer leichter, sie auszutauschen, ihnen schlechte Löhne dafür zu zahlen, je mehr der Produktionsprozess sich entwickelt hat. Und diese Prozesse, die da jetzt auch bei Hegel relativ differenziert alle aufgeführt werden, sind quasi auch die Grundlage von dem, was eben Marx wesentlich geleistet hat. Und das hat Marx auch in Ausführlichkeit gelobt, und nicht nur Marx, sondern auch viele andere Leute haben das gelobt, dass sozusagen diese Analysen der Gesellschaftsprozesse, wie Eigennutz und Gemeinwohl umschlägt, wie Armut und Reichtum umschlägt und sich beide gleichzeitig erzeugen und gegenseitig wechselhaft zusammenhängen. Diese Analysen sind sozusagen bei Hegel das erste Mal in solcher Komplexität und Genauigkeit anzutreffen. Und das wurde eben sozusagen ganz allgemein gelobt und eben auch besonders Marx hat das gelobt und hat darauf auch gefußt und hat auch eben davon vieles dann richtig übernommen von Hegel. Vieles auch so.
Ich habe gelesen, dass Marx es kritisiert hat, dass
er auch zitatstragend sei. Ja, er hat es auch, also das sind zwei verschiedene Themen. Also er hat es überhaupt erstmal auch kritisiert. Ach, das ist wirklich, ja. Und das aber mit zitatstragend ist noch ein anderer Punkt. Also, aber erstmal die Grundlage ist diese interessante, richtige sozusagen Analyse des Wirtschaftsprozesses von Hegel. Das hat erstmal Hegel gesagt, ja, das ist richtig, bloß sagt er, das müssen wir verlassen. Er sagt, das ist aber schlecht, dass es so ist. Also Hegel hat recht, so ist es, aber es soll nicht so bleiben. Wurde ja vorhin schon gesagt, es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Also Hegel hat recht, so ist es, aber jetzt müssen wir zusehen, dass es anders wird, sagt Marx. Das ist sozusagen die Grundstellung erstmal. Und nehmen wir gleich das Zitat von vorhin, also Marx oder Feuerbach, oder vorher schon, wer weiß, sagt eben, wir müssen es nicht erklären, sondern wir müssen es verändern. Aber das sagt er übrigens auch im größeren Satz. Er sagt, die Philosophen haben versucht, die Welt zu erklären. Aber es kommt darauf an, dass wir sie verändern. Und Marx schon mal selbst sagt, er ist kein Philosoph. Also Marx wird ja quasi auch als Philosoph genommen, ist aber Ökonom, ist meinetwegen auch Idealist, Weltverbesserer oder überhaupt Weltveränderer, auch nach seinem Selbstverständnis. Er sagt, die Philosophen haben zur Aufgabe, die Welt zu erklären. Aber darum geht es mir nicht. Ich will nicht die Welt erklären, ich will sie verändern. Also damit sagt Marx auch selber, ich verstehe mich nicht als Philosoph. Aber wir und die viele Leute verstehen Marx bis heute als Philosoph. Aber Marx selber sagt, nee, ich bin kein Philosoph. Die Philosophen wollen die erklären, die Welt. Ich will sie aber verändern.
Der Fehler von Marx soll ja gewesen sein, dass er davon ausgeht, dass das Bewusstsein der Menschen sich verändert und das tut es nicht. Dass Menschen sich verändern, davon ist Marx ausgegangen.
Und die tun es ja nicht.
Naja, es ändert sich schon, aber würde ich mal sagen, aber
können wir nicht ausdiskutieren.
Naja, also gut, kommen wir gleich auch in der Geschichte nochmal zu, dass wie sich Menschen auch verändern, oder wie zumindest die menschliche Welt verändert und damit auch die Weise, wie Menschen leben, verändert und so. Aber gut, aber auf jeden Fall, also dieses Marx gibt Hegel recht, ja, genau so ist es und das ist doch scheiße und das müssen wir jetzt immer ändern, ist sozusagen die Hauptaussage. Und jetzt geht es das zu verändern und Revolution zu machen. Aber das ist schon auch sozusagen von Marx ein Fehler, indem er nicht bedenkt, dass das nicht alles ist bei Hegel. Hegel sagt nicht, dass so funktioniert die Gesellschaft und damit Schluss. Sondern bei Hegel ist das ja schon wieder in einen höheren Zusammenhang eingebettet. Und wir leben eben nicht, oder auch zu Hegels Zeiten nicht, war die Gesellschaft keine rein kapitalistische. Marx' Kritik ist sozusagen Kritik am Kapitalismus. Aber Kapitalismus ist nicht die Wirklichkeit. Kapitalismus ist ein Teil der Wirklichkeit, aber es ist nicht die ganze Wirklichkeit. Mach mal einen höher. Wir sehen, im höheren Zusammenhang der Gesellschaft haben wir ja auch noch Rechtspflege und öffentliche Institutionen darüber, dann auch noch den Staat, was dann auch noch zusammenhängt. Und das heißt, wir haben auch ordnende und mäßigende Kräfte am Wirken. Also wenn es zu Konflikten kommt und beim Vertrag irgendwas schiefläuft, landet es vor Gericht, also die Differenz sozusagen im Wirtschaftsprozess führt uns zur Rechtspflege, wo die staatliche Allgemeinheit schlichtend, vermittelnd in die dann getrennten Wirtschaftsparteien eintritt. Und dann haben wir eben noch als leitende, ordnende Institutionen, zunächst öffentliche Institutionen, das meint näher Polizei und Kooperation, das meint wiederum Verbände, Berufsgenossenschaften zum Beispiel auch, also jetzt aus der Gesellschaft, die sind nicht staatlich, sondern eben aus der Gesellschaft geborene Institutionen, die aber auch eben zum Beispiel die Folgen des Kapitalismus mildern, indem zum Beispiel die Mitglieder einer Berufsgenossenschaft Rente kriegen, Berufsrente kriegen. Und damit werden die negativen Folgen des Kapitalismus schon in dem System selber gemäßigt. Die Polizei und was überhaupt quasi die Regierung in ihren institutionellen Wirksamkeiten meint, ist mäßigende Veranstaltung. Wir haben keine Marktwirtschaft, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, wir haben eine beschränkte, durch staatliche Institutionen beschränkte Marktwirtschaft. Und also die Kritik an dem Kapitalismus ist insofern nur richtig, wenn wir nur Kapitalismus hätten. Aber wir haben nicht nur Kapitalismus, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft, haben einen Staat, der Grenzen setzt dem Reichtum, der abführt, der begrenzt, der auch denen, die das nicht so leicht haben, wie meinetwegen neue Technologien, hilft hochzukommen und so weiter. Also wir haben mäßigende und fördernde Institutionen gleichzeitig in der Gesellschaft. Und deswegen haben wir gar nicht die Zustände so schlimm, wie sie Marx als Grundlage für seine revolutionären Gedanken sieht. Und das war zu Hegel-Zeiten eben schon genauso. Und überhaupt kann man sagen, dass die hegelsche Darstellung der Staatsnotwendigkeit mit unserem heutigen Zustand relativ eng zusammenhängt. Es gibt auch einige deutliche Unterschiede. Aber trotzdem im Allgemeinen muss man sagen, ist das nicht so viel anders heute als zu Hegel-Zeiten. Und auch zu Hegel-Zeiten hatten wir soziale, marktwirtschaftliche Konstrukte schon am Wirken. Und natürlich ist das dann auch Phasen, wo dann der Kapitalismus schlimmer wird, wo dann wieder nachgesteuert wird, wo es dann viel zu schlimm wird und der Staat sozusagen die Übermacht ergreift und Faschismus und so. Also das ist natürlich immer im Fluss auch, die Verhältnisse. Aber dennoch sozusagen, die Grundkonzepte gab es schon zu Hegelzeiten und schon zu Hegelzeiten war Kapitalismus nicht alles, sondern hatten wir mäßigende, fördernde, helfende, schlechte Folgen abmildernde Institutionen, die das Ganze schon geleitet und gemildert haben. Und insofern ist Marx' Kritik auch ein bisschen einseitig, weil sie sozusagen nur das kritisiert, wie es wäre, wenn wir reinen Kapitalismus haben. Haben wir aber nicht. Hatten wir damals nicht und haben wir heute nicht. So, weiter. Oder soll ich das mit dem FDP-Stau noch sagen? Nee,
keine Werbung.
Lass mal ab. Staat.
Staat.
Wieder ganz intuitiv aufzufassen. Erstes Kapitel: Inneres Staatsrecht. Wie die Organe in der Anatomie Thema waren zuerst, ist jetzt der Staat für sich mit seinen Institutionen, mit seinen Parlamenten, mit seinen Regierungsformen und so weiter Thema im inneren Staatsrecht. Kommt Regierung, Staatsführung, Beteiligung der Staatsbürger und so weiter. Also die Verfassung, die nähere Gestaltung der Verfassung ist das innere Staatsrecht, die Beziehung auf sich des Staates zunächst im ersten Moment. Dann die Differenz heißt Staaten gegeneinander. Vorhin der Mensch erst für sich, dann zwischenmenschlich. Erst der Staat für sich, jetzt zwischenstaatlich. Zwischenstaatliche Verhältnisse sind das Thema des Völkerrechts. Also ganz intuitiv zu verstehen, warum Hegel dazu kommt, diese Reihenfolge aufzumachen. Bisschen schwieriger, aber auch, wenn man es einmal gehört hat, leicht zu verstehen, die Weltgeschichte, inwiefern die konkrete Einheit ist. Die Weltgeschichte zeigt die Staaten in ihrem Prozess. Allerdings jetzt nicht alle Staaten, sondern eigentlich immer nur die Weltmächte, immer die Führungsstaaten. Die Kette der Weltmächte stellt die Weltgeschichte dar. Immer die sozusagen die Fackel tragen und die neuen Umwälzungen vorangetragen haben.
Früher G8, jetzt G20, oder?
Naja, nee, früher die Römer, heute die USA. Also eher erst die Perser, dann die Griechen, dann die Römer, dann die Europäer und so wesentlich jetzt erstmal. Also, dass man eigentlich auch immer von einer, manchmal auch zwei, aber trotzdem Führungsmacht ausgeht, die immer sozusagen die Fackel voranträgt. wie jetzt die USA die Demokratie über die Welt verbreiten. Also auf jeden Fall, die Weltgeschichte hat die Einheit der Staaten. Hier ging es um das Verhältnis, zwischenstaatliche Verhältnis, und in der Weltgeschichte geht es als Entwicklungskette der Staaten um die Einheit wiederum und den Entwicklungsprozess der Staaten. Also insofern die Einheit der Staaten. Der Staat für sich, die verschiedenen Staaten gegeneinander und dann die Einheit, nicht aller Staaten, aber der entscheidenden Staaten in der Weltgeschichte. Weltgeschichte, ganz nebenbei gesagt, falls jemand mal irgendwie vorhat, ein Buch zu lesen, ist das empfehlenswerteste Buch vielleicht. Ist das leicht verständlichste Buch und enthält ganz, ganz viel, worum es geht. Es enthält das ganze staatliche Verhältnis, wie ich ja eben schon sagte, und alles, was noch kommt mit dem absoluten Geist, Kunst, Religion, Philosophie, ist auch alles in der Weltgeschichte enthalten und in dem Buch immer alles schon aufgeführt, wie das miteinander zusammenhängt. Und also das Buch, die Weltgeschichte, ist auch nicht so lang, ist am besten zu lesen und hält ganz viel von Hegels Grundgedanken. Falls jemand, der jetzt nicht unbedingt die Logik legen will, unbedingt mal was von Hegel lesen möchte, dem sei die Weltgeschichte anempfohlen. Also ganz tolles Buch. Und auch, also ich persönlich habe früher von Geschichte nicht viel verstanden und gewusst, aber seit ich Hegels Weltgeschichte gelesen habe, kann ich mir die Dinge viel besser merken, weil da auf einmal alles im Zusammenhang auftaucht, kann man auf einmal die Dinge merkbar machen. Und seit ich Hegels Weltgeschichte gelesen habe, kann ich mir die ganzen geschichtlichen Sachen merken, weil ich jetzt so einen Zusammenhang als Grundgerüst habe. Ach so, wir haben es vergessen.
Freiheit.
Staatsfreund, genau, das hatte ich auch versprochen. Also Entschuldigung, ich habe einen Punkt, aber weil Sie den angesprochen haben, müssen wir doch mal ganz kurz zurück zum Staat überhaupt nicht. Oder war da auch egal. Hatten Sie ja eben auch gesagt, und dass Hegel jetzt auch vorgeworfen wird, so preußischer Staat. Wir sind hier übrigens im Preußenzimmer. Und passt ja sozusagen auch ganz gut. Also so, Hegel wird meist vorwurfsvoll auch der preußische Staatsphilosoph genannt. Manchmal auch Preußenlakai. Und also zumindest wird das als Vorwurf Hegel angetragen, dass er nun so sehr staatstragend sei und vieles in seiner Philosophie nur so geschrieben hätte, um dem preußischen König das Recht zu machen und so weiter. Solche Vorwürfe kommen jede Menge. Was aber also ziemlich unhaltbar und quatschig ist, wenn man das alles näher kennt und so weiß. Also ganz kurz nur, viele Sachen von dem, was er eigentlich alles, was er behauptet über diese Staatszeit, hat er alles vorher geschrieben. Hat er zum Beispiel in Bayern geschrieben.
In Bamberg. Also
er hat das ja beschrieben, bevor er nach Preußen kam. Also zu meinen, so ungefähr, hat es geschrieben, um es dem preußischen König oder dem preußischen Mächtigen sozusagen recht zu machen, ist total Unsinn, weil er das schon lange vorher alles so geschrieben hat, und zwar genau so geschrieben hat im Prinzip. Und dann ist natürlich auch vieles inhaltlich ganz anders, und er schreibt auch ganz explizit, dass es ihm überhaupt um keinen besonderen Staat geht, sondern es geht um die Idee des Staates. Es geht ihm um das, die innere Notwendigkeit von allen Staaten. Und in jedem Staat muss es mehr oder minder so sein, wie das, was er in der Staatsphilosophie behauptet. Und die Staaten sind mehr oder weniger dem entsprechend. Und Preußen war in der Tat zu der Zeit dem relativ viel entsprechend, weil Preußen auch einfach der modernste Staat zu der Zeit war. Und die freiheitlichen Institutionen, die aufkamen und so, waren zu der Zeit in Preußen wirklich am besten. Also auch wenn man heute Preußen immer so verteufelt, geschichtlich ist es unleugnbar, dass zu der Zeit Preußen auch Vorreiter war in der Entwicklung von Bürgerrechten und von Staatsbürgerlichkeit im heutigen Sinne. Und also ist der Vorwurf von der Seite her auch ziemlich unangebracht. Und dann auch gibt es ganz klare Sachen, zum Beispiel die Karlsberger Beschlüsse in der Restauration, wo dann sozusagen Preußen wieder rückschrittlicher wurde und so. Kerngenau in Hegels Lebenperiode und war auch schon in Berlin und so. Aber dagegen hat er sich ausgesprochen und hat das schlecht gefunden und hat ja auch in seiner Philosophie hier zum Beispiel die öffentliche Meinungsfreiheit als notwendig ausgesprochen. Das muss es geben, das muss sein, öffentliche Meinungsfreiheit und so weiter, steht in seiner Philosophie. Und also jetzt zu meinen, dass er mit diesen restaurativen Bewegungen zu der Zeit irgendwie Gedankeneinheit hätte, ist einfach Quatsch. Also weil man sehen kann, er behauptet, nein, Meinungsfreiheit ist notwendig, also kann man ihm wohl nicht unterstellen, dass er dafür war, dass die Meinungsfreiheit jetzt wieder abgeschafft wird und solche Sachen. Also inhaltlich zeigt sich einfach bei allem, was er sagt, dass diese Vorwürfe alle wirklich unhaltbar sind. Also, und es ist durchaus richtig, dass Hegel einfach ein Freund des Staates war. Also wenn man überhaupt was gegen Staat hat, wie meinetwegen viele linke Leute Staat überhaupt scheiße finden, dann werden sie mit Hegel nicht sehr warm, weil Hegel war wirklich ein Staatsfreund, aber jetzt nicht einer speziell des preußischen Staates, sondern überhaupt des Staates, weil eben der Staat die bewusste Einheit der Gesellschaft ist, als die höhere konkrete Einheit, und alle Freiheiten, die der Mensch in der Gesellschaft verwirklichen kann, nur im Staat verwirklicht werden. Für Hegel ist der Staat die Verwirklichung der Freiheit in Institutionen. Und das Leben der Menschen wird nur besser, wenn die Staaten sich entwickeln. Und darum ist Staat einfach was Gutes für Hegel. Da, wenn man Staat scheiße findet, findet man Hegel auch blöde. Also weil Hegel findet Staat einfach gut. Also dazu haben wir nochmal ein wunderschönes Zitat, was dann auch nochmal einen kleinen Rückgriff auf Marx erlaubt.
Nee, wo haben wir ein Zitat?
Mit Enzweck. Bei der
Das unbefriedigte Streben verschwindet, wenn wir erkennen, dass der Endzweck der Welt ebenso vollbracht ist, als er sich ewig vollbringt. Dies ist überhaupt die Stellung des Mannes, während die Jugend meint, die Welt liege schlechthin im Argen und es müsse aus derselben erst ein ganz anderes gemacht werden.
Also sozusagen der Revoluzer, der meint, alles ist blöde und jetzt müssen wir endlich mal hier aufräumen und endlich die Welt ändern, ist für Hegel sozusagen der Jugendliche, der noch gar nicht erkannt hat, dass die Welt so, wie sie ist, ist ziemlich vernünftig ist. Und dass sich das, was sich in der langen Geschichte entwickelt hat, zum Beispiel auch in den Staaten, durchaus vernünftig ist. Nicht, natürlich nicht alles und nicht jedes ist gut, aber im Grunde sehen wir erstmal sozusagen die Vernünftigkeit, sich in der Welt schon einigermaßen verwirklicht zu haben. Natürlich geht es, sie weiter zu verwirklichen, zu verbessern, aber dennoch gilt es auch erstmal darum zu sehen, dass vieles schon vollbracht ist und dass es gar nicht so schlecht ist, wie man zuerst meint. Und also die Jugend sieht zuerst sozusagen die Kritik, aber der reife Erkenntnis sieht, dass eigentlich das meiste schon ziemlich gut ist, wie es ist. Und insofern ist der Endzweck auch schon vollbracht, wenn er auch dennoch weiter vollbracht werden muss. Und man jetzt nicht sagen kann, jetzt sind wir fertig, wir müssen nichts mehr tun. Natürlich muss es weitergehen, aber dennoch sozusagen eigentlich ist die Vernunft in der Welt. Und da gibt es wieder das auch mal berühmte Zitat, was wirklich ist, ist vernünftig. Das ist noch so ein anderes Zitat, was von Hegel ständig angeführt wird. Und was immer völlig missverstanden wird und deswegen zu Kritik führt, dass die Leute sagen, Hegel meinte also, was wirklich ist, ist vernünftig. Also meinte Hegel, alles ist gut, wie es ist und wir brauchen nichts ändern und man muss sich nur da reinfügen. Ist schon, wenn das denn so ist, dann wird das wohl auch richtig sein. Aber das meinte Hegel damit nicht mit dem Satz. Und das ist auch ziemlich leicht und klar aufzuweisen, machen wir jetzt nicht, aber wenn man in die Wesenslogik schaut, werden da viele Weisen unterschieden. Unter anderem wird Wirklichkeit von Existenz unterschieden und Existenz von Realität unterschieden und solche Dinge. Und also Wirklichkeit meint nicht einfach nur, wenn es was gibt. Alles, was es gibt, ist vernünftig, hat Hegel nicht gesagt, sondern nur, wenn es wirklich ist, ist es vernünftig, hat Hegel gesagt. Und das meint was anderes, als wenn alles, was existiert, ist vernünftig. Und das hat er auch ganz explizit nochmal irgendwo geschrieben, also haben wir auch zu seinen Lebzeiten, haben sie das auch schon so kritisiert und da hat er sich dann extra mal drauf bezogen und hat gesagt, ey, Moment mal, ich habe nicht gesagt, alles was existiert, alles was irgendwie ist, ist vernünftig. Ich habe gesagt, was wirklich ist, ist vernünftig. Und dann muss man also wissen, was denn Wirklichkeit für Hegel bedeutet, um zu wissen, was er damit sagen wollte. Und er meinte also nicht, alles wie es ist, ist vernünftig, sondern eben nur, was den höheren Sinn, das ist eine relativ späte Stufe, letztlich die letzte Stufe der Wesenslogik, die Wirklichkeit. Also das ist schon sozusagen auch eine mit Anspruch behaftete Form der Existenz.
Einfach auch das Vernünftige verwirklicht sich, sozusagen auch umgekehrt. Also.
Ja. Naja, also...
Vielleicht ist es gut, wenn wir noch ein bisschen diskutieren und nachfragen.
Ja, wir haben noch ganz... Also der Rest ist jetzt sehr kurz.
Eine Seite noch.
Durch. Weil wir eben nur noch... Einmal Geschichte waren wir gerade angekommen, nur noch die Bemerkung, leichtes Buch habe ich schon gesagt, Verwirklichung starten habe ich auch schon gesagt, aber auch so ein Vorurteil, was auch wieder in diesem Feld immer wieder kommt, ist, Hegel hat behauptet, das Ende der Geschichte ist. So ein immer wieder aufzuhörendes Vorurteil, was auch ziemlich quatschig ist, weil in der Tat gibt es ein Ende der Geschichte bei Hegel, aber jede Geschichte hat ein Ende. Die Geschichte hat zum Thema, wie ist in der Vergangenheit es dazu gekommen, dass es so ist, wie es heute ist. Wenn man also bei der Gegenwart angekommen ist, ist die Geschichte zu Ende. Also das Thema der Weltgeschichte ist die Vergangenheit und wie es zur Gegenwart führte. Also ist die Gegenwart das natürliche Ende der Weltgeschichte. Heißt aber nicht, dass die Weltgeschichte nicht weitergeschrieben werden muss und dass die Welt nicht weiterläuft, sagt Hegel auch ganz eindeutig in vielen Stellen. Dies ist der Knoten, was in nächster Zukunft sozusagen passieren muss und so gibt es solche Stellen. Also völlig unhaltbar diese Kritik, dass Hegel behauptet hätte, die Weltgeschichte sei zu Ende. Er sagt nur, hier ist diese Geschichte zu Ende. Die Geschichte der Vergangenheit ist in der Gegenwart zu Ende, klar. Aber das kann man mir doch wohl nicht vorwerfen. Also, so. Aber wird ihm immer wieder vorgeworfen. Gut, weiter. Absoluter Geist. das Wissen des Göttlichen, das Übermenschliche. Wie hier schon durch diese Unterzeilen auch wieder zu sehen ist, ist es dreimal irgendwie das ähnliche Thema. Nämlich es geht immer um Erkenntnis der Wahrheit. Und die Weisen, wie sozusagen die Erkenntnis der Wahrheit sich ausdrückt, sind in Kunst, Religion und Philosophie verschieden. Aber eigentlich geht es immer ums gleiche Thema. Es geht immer um das Thema, das Übermenschliche, das Göttliche, das über den Menschen Erhabene. Und die Kunst macht es in der Weise der Anschauung, stellt es als sinnliche Gegenstände vor für die Betrachtung heraus. Die Religion macht es in Geschichten, Erzählungen für die Vorstellung. Und die Philosophie macht es wissenschaftlich begreifend, beweisend für das Denken. Also die Kunst stellt die Wahrheit dar für die Sinne, für die Anschauung, für die Religion, fürs Zuhören, fürs Vorstellen und die Philosophie das Gleiche für das Denken und wissenschaftliche Betrachten. Das heißt, alle drei sind sie eigentlich Religion und haben nur verschiedene Weisen des Ausdrucks nach ihnen. Aber das Thema ist sozusagen das Gleiche, alle haben die gleiche Frage oder das gleiche Thema zum Ausdrücken, nämlich die Erkenntnis des Übermenschlichen, aber in diesen drei verschiedenen Formen. Und bei der Kunst haben wir jetzt genau das Gleiche wieder wie bei der Geschichte eben. Da kommt immer wieder, kann man das hören und lesen, Hegel hätte behauptet das Ende der Kunst. Stimmt auch, hat er wirklich behauptet. Und hat er auch im höheren Sinne behauptet als eben in der Geschichte. Bloß ist das auch nicht so schlimm, weil man es in diesem eben genannten Zusammenhang verstehen muss. Er sagt nicht, Kunst ist zu Ende, es wird keine Kunst mehr geben. Sondern er sagt, als Erkenntnisweise des Absoluten hat Kunst ausgedient. Das Weiterkommen in der Erkenntnis der Wahrheit werden wir durch die Kunst nicht mehr erreichen können. Das war früher, ging Religion und Kunst Hand in Hand. Ägyptische Religion ist nicht trennbar von ägyptischer Kunst. Alle religiösen Ausdrücke, wie die Ägypter sich die Wahrheit vorgestellt haben, sind im Wesentlichen in Weisen der Kunst passiert. Und die Kunst ist eine Weise des Ausdrückens der Wahrheitserkenntnis, dessen, was der Mensch sich von Gott denkt. Und diese Weise hat ausgedient mit der Kunst. Die Kunst geht weiter. Ich kann sogar auch letztlich wird sie immer abstrakter werden. Also, und dann kam die abstrakte Kunst. Also, und natürlich geht die Kunst weiter. Und überhaupt alle Kunstformen, die auch für sich wiederum eine hierarchische Entwicklungsstufung darstellen, sind immer alle gleichzeitig zu allen Zeiten gewesen. Es gibt immer Malerei, Musik und Poesie gleichzeitig. Aber trotzdem gab es Blüten, die sich abgewechselt haben. Und jetzt ist nicht mehr zu erwarten, dass die Kunst uns noch weiterführt auf dem Erkenntnisweg der Wahrheit, sagt Hegel. Das meint er mit dem Ende der Kunst. Und er hat nicht behauptet, es wird keine Kunst mehr geben, was ihm immer wieder vorgeworfen wird. So reichen für die Kunst.
Könnte man jetzt sagen, das Ende der Bedeutung von Kunst ist gekommen. Denn wenn die Kunst völlig abgekoppelt wird von Wahrheit, die man sieht, wenn man jetzt passt, dann sieht Kunst ja praktisch bedeutungslos. Dann ist Kunst nur noch eine schöne, angenehme Feierabendsbeschäftigung. Und wir brauchen sie eigentlich nicht. Sie ist eigentlich überflüssig. Vielleicht ist das auch gemeint, wenn man sagt,
nein, das führt bloß nicht weiter. Also, bleibt also natürlich ist es auch immer noch eine Inspiration und eine Weiterführung für jeden Mensch, der ja auch wieder groß werden muss. Es kommen immer wieder Kinder, die immer wieder den Weg auch von vorne beginnen. Und also so bleibt es auch notwendig, aber es führt nicht mehr in höhere Stufen hinaus. Also es wird nicht mehr die Wahrheitserkenntnis vorantreiben, wollte er sagen. Aber wie gesagt, da wir ja auch zum Ende kommen werden wollen, nur noch schnell Religion, das Vorletzte. Religion auch höchst interessant, zwei Bücher, die es darüber gibt, in der erst den allen gleichen, insofern einfacher Einheit, Religionsbegriff beschreibt, der für alle Religionen gilt. Das, was in allen Religionen das Gleiche ist, ist das Thema im ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel ist die Differenz der ganzen verschiedenen vielen Religionen, die es auf der Welt gab. Und im dritten Kapitel werden die verschiedenen Weltreligionen vereinigt ins Christentum. Und er sagt, im Christentum sind alle Gedanken der anderen Religionen enthalten. Das jetzt näher zu untersuchen, was er damit meint und wie das ist, ist eine Sache für sich, aber erstmal von der Grundstellung. Er sagt nicht, das Christentum ist richtig und die anderen sind falsch, sondern er sagt, nein, alles, was hier so richtig ist, ist im Christentum zusammengeführt. Und deswegen ist das Christentum höher, aber die anderen brauchen wir auch alle. Ja. Wollen wir das Zitat noch auf das Schöne?
Oder wollen wir das?
Ich finde das ein sehr schönes Zitat, also es dauert ungefähr noch 5 bis 10 Minuten.
5. Also Hegel schreibt, die bestimmten Religionen der Völker zeigen uns allerdings oft genug die verzerrtesten und bizarrsten Ausgeburten von Vorstellungen des göttlichen Wesens und dann von Pflichten und Verhaltensweisen im Kultus. aber wir dürfen uns die Sache nicht so leicht machen und sie so oberflächlich fassen, dass wir diese religiösen Vorstellungen und Gebräuche als Aberglauben, Irrtum und Betrug verwerfen oder nur dies darin sehen, dass sie von der Frömmigkeit herkommen und sie so als etwas Frommes gelten lassen, sie mögen sonst beschaffen sein, wie sie wollen. Das höhere Bedürfnis ist vielmehr, den Sinn, das Wahre und den Zusammenhang mit dem Wahren, kurz das Vernünftige darin zu erkennen. Es sind Menschen, die auf solche Religionen verfallen sind. Es muss also Vernunft darin und in aller Zufälligkeit eine höhere Notwendigkeit sein.
Und so sieht er also die ganzen Religionen der Welt als einen Prozess der Entwicklung. So wie die Physik oder wie irgendeine Naturwissenschaft sich Schritt für Schritt durch die Menschheitsgeschichte entwickelt hat und die Wahrheit immer besser gefasst wurde, so auch in den Religionen haben die Menschen Stufe für Stufe ihre Erkenntnis Gottes verbessert und sind am Ende sozusagen zum Christentum gekommen, was natürlich aber auch nicht das Ende ist, sondern im Christentum geht es dann weiter und dann kommen wir halt zum Katholizismus und dann zum Protestantismus und das heißt also nicht, dass die Entwicklung zu Ende ist, aber dass sie jetzt nur noch im Christentum sich vollzieht. Und Hegel selbst ist wirklich ausdrücklich Christ und sagt wirklich so, er hält die für wahr und eigentlich sozusagen ist seine Religionsphilosophie, wenn man so will, auch ein Beweis der christlichen Wahrheit, die allerdings von den Kirchen kaum beachtet wird. Lieber gehen sie unter und lassen das zu, dass alle weglaufen, statt sie mal bei Hegel reingucken und das besser rechtfertigen zu können. Na gut, aber können wir nichts machen. Auf jeden Fall ist Hegel ganz dezidierter Christ und seine ganze Philosophie, wie sich dann auch, haben wir lieber das Christentum auf, wie sich dann auch sozusagen im Vergleich zeigt, die Dreifaltigkeit des Christentums, Vater, Sohn, Geist, ist nichts anderes als Logik, Natur, Geist, ist nichts anderes als sein System. Sein System ist nichts anderes als die ewige Dreifaltigkeit, bloß genau ausgeführt und wissenschaftlich gemacht. Der Vater ist das In-sich-Sein, ist vor der Schöpfung, ist die Idee, der Logos, der vor der Welt ist, sich äußert, schafft und die Welt, die Natur schafft. Den Sohn schafft, das Materielle schafft, den Fleisch wird, die Fleischwerdung Gottes sozusagen heißt, die Logik wird zur Natur. Und der Geist, und Geist ist natürlich sowieso klar, dass das zusammenhängt, wobei der Heilige Geist natürlich jetzt sozusagen die Gemeinschaft der Gläubigen, den zusammengefassten Gedanken des Christentums meint und nicht alles Menschliche. Aber sozusagen, das ist natürlich sehr offensichtlich, dass die Dreifaltigkeit und die dreigliedrige Systemstruktur ziemlich eng miteinander zusammenhängen und überhaupt kein Zufall sind.
Können Sie noch mal was sagen zu diesem Schema davor mit der Naturreligion und dann aufbauen über das geistige Religion?
Also, können wir das jetzt als abgeschlossen betrachten, soweit?
Nee, Philosophie, letzter Punkt.
Ach so.
Also auch jetzt, sage ich jetzt so ein bisschen Bedürfnis, jetzt wirklich zum Ende zu kommen, sage ich nein, dann machen wir noch jetzt 2 Minuten das allerletzte Kapitel, dann sind wir fertig und dann können wir, wenn wir wollen, noch zurückkommen und eine besondere Frage anschließen.
Okay, also jetzt gehen wir zu Philosophie.
Und da wollte ich auch gar nicht viel zu sagen, bloß wieder das Gleiche, genau wie eben bei der Religion oder bei den Wissenschaften und die verschiedenen Philosophien, die auch auf diesem Plakat übrigens angedeutet ist, hängen alle miteinander zusammen. Hegel sagt, es gibt nicht mehrere, viele verschiedene Philosophien, es gibt nur eine Philosophie und die entwickelt sich Stufe für Stufe. Und so sind alle Weltphilosophien der Entwicklungsprozess, der sich auch übrigens von Einheit zu Differenz zu Einheit zu Differenz immer weiterentwickelt, dass wir entgegengesetzte Strömungen gleichzeitig haben, die dann wieder höher vereinigt werden und enden letztlich für ihn erstmal bei sich selber. Also natürlich ist er zu seiner Zeit auch der höchste Philosoph und er hat auch den Anspruch, dass alles, was in den Philosophien vor ihm Wahres war, alles in seiner Philosophie enthalten ist. Und also insofern Hegel die Spitze und das Ende der Philosophiegeschichte darstellt. Und es eben nur ein Entwicklungsprozess gibt.
Das kann man sozusagen hier sehen, wenn man halt immer das Letzte anklickt. Dann kommt man zu Hegel. Und wenn man bei Hegel ist, dann kommt man zu seinem Lebenslauf und dann können wir wieder von vorne anfangen.
Sozusagen, hast du noch 2 Sachen ausgelassen, aber egal, aber jetzt auch wer ist, aber wirklich egal, also ist vielleicht besser, jetzt das auszulassen. Aber ja, und also sozusagen sind wir am Ende des hegelischen Systems wieder bei Hegel selbst angekommen und damit beim Anfang angekommen und dann ist das Ganze dann erstmal beendet.
Also haben wir herzlichen Dank
für das. Selbst der Hund fand es gut.
Das ist doch immerhin grandios erscheinende Werk des Herrn Hegel. Und nun kommen wir zu Fragen.